SWR 1 Arbeitsplatz mit Sina Rosenkranz.
Hallo zusammen. Seit Tag 1 nach der Flutkatastrophe im Ahrtal gehören Sie zu den wichtigsten Helfern, Bagger, LKW oder Traktorfahrer. Viele sind inzwischen am Ende ihrer Kräfte angelangt und es fehlt den Arbeitern die Zeit, alles zu verarbeiten.
Das Baggerfahren, das ist ja im Kopf drin, ne? Aber das, was noch um Kopf drumherum ist, die ganzen Eindrücke, das ist halt das, was irgendwo auch ein bisschen bremst. Aber man versucht natürlich jeden Tag alles zu geben.
Jeden Tag alles geben, das macht Baggerfahrer Björn jetzt schon seit mehr als 2 Wochen. Unsere Reporterin hat ihn in Ahrweiler getroffen, mehr dazu gleich. Außerdem haben wir in einem Unternehmen in Heilbronn nachgefragt, welche ganz praktischen Probleme es mit sich bringt, wenn ein Teil der Belegschaft geimpft ist und der andere eben nicht. Und unser Brief der Woche geht diesmal an den Goldhasen von Lindt, steht ja seit dieser Woche unter Markenschutz. Und damit herzlich willkommen bei SWR1 Arbeitsplatz. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. In vielen Berichten über die Flutkatastrophe im Ahrtal sieht man sie unermüdlich im Einsatz, Bagger, LKW oder Traktorfahrer. Häuser müssen abgerissen werden, Straßen neu gebaut und Müllberge abtransportiert. Einer, der seit 2 Wochen genau diesen Job macht, ist Björn Schulz aus Weibern, 36 Jahre alt, Baumaschinenführer von Beruf. SWR-Reporterin Christina Nova hat ihn bei seiner Arbeit in Ahrweiler getroffen und wollte wissen, wie es ihm geht. Gut 2 Wochen nach der Katastrophe.
Björn Schulz lässt den Arm seines Baggers über eine Parkplatzmauer schwenken. Der Greifer öffnet sich und der Inhalt fällt auf die Ladefläche eines LKW. Holzlatten, ein Kühlschrank, Möbelstücke, Kleidung. Alles zu einem undefinierbaren Müllklumpen vereint. Doch der Baggerfahrer weiß genau, was er da gerade wegwirft.
Das sind eigentlich Existenzen. Das sind Häuser, das sind den Leuten ihr Hab und Gut, was man da eigentlich alles entsorgt. Da kommen Bilderalben raus, da kommen PKWs raus, da kommen aber auch Kinderfahrräder, Schnuller, wo die Stadt selber mitnimmt, weil du ja selber Familienvater bist. Du weißt ja gar nicht, ist das Kind überhaupt noch da? Lebt das Kind noch? Geht es dem Kind gut?
Björn Schulz ist seit dem Abend der Flutkatastrophe im Einsatz. Zuerst versuchte er als Feuerwehrmann noch Leben zu retten, half beim Versorgen der Opfer. Und dann als Baggerfahrer beim Aufräumen. 14 bis 15 Stunden arbeitet er momentan jeden Tag.
Man kommt abends nach Hause, man hat ca. 150 LKWs geladen. Man ist eigentlich richtig fertig, aber ich persönlich habe immer noch innen drin das Gefühl, ich habe noch nicht alles gegeben.
Unermüdlich taucht Björn den Greifer in den Müllberg. Ein LKW nach dem anderen fährt vor, verschwindet wieder. Der Haufen aber scheint kaum weniger zu werden. Zumal immer wieder Leute vorbeikommen und neuen Unrat abladen. Doch der Baggerfahrer ist optimistisch.
Ich war ja vorher am Ahrtor eingesetzt. Da stand ich mit meinen Baggerketten höher wie die Stadtmauer. Mittlerweile ist der Huppen weg. Also am Ende hat man auch gesehen an dem Team, wo ich mit bei war, dass die Motivation natürlich steigt und dass wir auf einmal gesehen haben, boah, das haben wir geschafft. Wir haben diesen ganzen Platz geräumt. Also sind auch Erfolgserlebnisse dabei.
Auf dem Parkplatz am Rande der Altstadt von Ahrweiler steht Björn noch ganz am Anfang. Die Ketten des Baggers rollen über den meterhohen Müllberg. Es kracht, es knirscht, es zischt. Die Arbeit ist nicht gerade ungefährlich, wie ein Kollege von Schulz berichtet.
Wir haben Feuerlöscher gefunden, wir haben Gasflaschen gefunden. Und so eine Propangasflasche, wenn man dann den Hals abbeißt mit dem Bagger, dann geht die ab wie ein Zäpfchen.
Zeit, den Müll erstmal gründlich zu durchsuchen, bleibt den Helfern nicht. Der Haufen muss so schnell wie möglich weg. Es besteht nicht nur Seuchen, sondern auch Brandgefahr.
Die Müllberge fangen an zu gären, Gase entstehen. Wenn jetzt hier nochmal ein Feuer ausbricht, dann hätten wir eine Katastrophe in der Katastrophe.
Baustellen, Lärm und Geruch, das kennt Björn Schulz. Aber die Arbeitsbedingungen, mit denen der 36-Jährige momentan konfrontiert wird, haben es in sich. Neben einem üblen Gestank liegt auch Staub in der Luft. Er setzt sich auf Haut und Haare, die Augen brennen, die Nase juckt.
Draußen zieht man sich natürlich eine Maske an. Im Bagger ist man letztendlich geschützt. Man hat die Umluft eingestellt, also kommt nichts in den Bagger. Aber man hat schon Sorgen, aber ich glaube, man will das irgendwo gar nicht wahrhaben. Man will einfach irgendwo helfen, funktionieren.
Pausen, ein vernünftiges Mittagessen, meist fällt das aus. Stattdessen gibt es Energydrinks oder Kaffee, wie Björn erzählt. Er will, dass es weitergeht. Kein LKW-Fahrer soll warten. Langsam kommt der Baggerfahrer aber an seine körperlichen Grenzen.
Einerseits bin ich sehr müde, aber wir haben hier mittlerweile so ein tolles Team aufgebaut. Und die Leute, denen du hilfst, die dann froh sind, dass du da bist, das gibt mir aktuell die Kraft, hier einfach weiterzumachen.
Baggerfahrer Björn Schulz, er ist seit Tag 1 der Flutkatastrophe in Ahrweiler im Einsatz, mit großem Tatendrang und auch, wie wir gehört haben, mit sehr viel Mitgefühl.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Michael Felser ist unser Arbeitsrechtler und hier beantwortet er Ihre Fragen. Nicole aus Frankenthal hat uns geschrieben. Ich arbeite seit 2,5 Jahren als Frühstückskraft in einem Hotel. Bei der Einstellung hat man mir versprochen, dass mein Gehalt im Laufe der Zeit erhöht wird. Als mein Vertrag nach einem Jahr verlängert wurde, habe ich nach einer Lohnerhöhung gefragt, die wurde aber abgelehnt. Nun habe ich durch Zufall erfahren, dass die Kolleginnen, die nach mir eingestellt wurden, bei gleicher Arbeit und gleicher Stundenzahl von Anfang an mehr Gehalt bekommen haben. Einer anderen Kollegin wurde die Lohnerhöhung nach einem Jahr automatisch bewilligt. Inzwischen habe ich einen unbefristeten Vertrag, doch aus der Lohnerhöhung wird laut meinem Chef wieder nichts wegen Corona. An meiner Leistung kann es nicht liegen, sonst hätte ich keinen festen Vertrag bekommen. Ich bin enttäuscht und verärgert und fühle mich hintergangen. Was kann ich tun? Wir haben die Frage weitergegeben an unseren Arbeitsrechtler Michael Felser und das hier ist seine Antwort.
Ja, erstmal kann ich natürlich verstehen, dass die Hörerin sich ärgert, wenn die Kollegen mehr Geld bekommen und sie selber nicht. Das Thema ist aber ein bisschen schwierig zu beantworten, weil der Sachverhalt nicht ganz klar ist. Also man muss eigentlich unterscheiden, ob es diese periodische Lohnerhöhung ist, also die jährlichen 2% oder 3%, je nach Branche, die von den Gewerkschaften vereinbart werden, die ja eigentlich auch nur Gewerkschaftsmitgliedern zustehen. Da ist es so, da gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz. Ja? Also das heißt, wenn der Chef sagt, okay, wir übernehmen diese Lohnerhöhung, dann muss er sie allen gewähren. Das ist diese tarifliche oder branchenübliche Gehaltserhöhung, die jährlich oder periodisch anliegt. Wenn es aber jetzt so ist, und so verstehe ich die Hörerin vielleicht, dass man ihr gesagt hat, ja, später, du kriegst natürlich mehr Geld, wir gucken erstmal Probezeit. Und dann erwartet sie natürlich auch, dass sie mehr Geld bekommt, kriegt damit, dass jemand anders mehr Geld bekommen hat. Also ich sag mal so, nicht die normale periodische Gehaltserhöhung, sondern einfach eine Verhandlungsgehaltserhöhung. Da gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz im Grunde genommen nicht, ja, weil der Arbeitgeber natürlich Leistungsträger anders behandeln kann. Und das ist ja oft subjektiv, ja, wen der Arbeitgeber für wichtiger hält oder wie er die Aufgabenwertigkeit sieht. Ne? Und dann kommt natürlich noch hinzu, wenn jetzt Tarifvertrag bestehen würde. Im Hotelbereich gibt es ja Tarifverträge, die regeln, was man für welche Tätigkeit bekommt. Dann muss man natürlich korrekt eingruppiert werden. Auf jeden Fall würde ich da mal entweder bei einem Anwalt Auskunft einholen oder im Internet googeln Tarifvertrag und selber versuchen zu checken, was man tut und wie das normalerweise bezahlt werden müsste.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Der Bundesgerichtshof hat diese Woche entschieden, der goldene Farbton des Schokoladen-Osterhasen von Lindt genießt Markenschutz. Und unser Autor Christoph Azzone hat sich darüber so gefreut, dass er dem Goldhasen sofort einen Brief geschrieben hat, den Brief der Woche.
Lieber Goldhase, ich schreibe dir einen Brief, damit du dich freust. Was machst du eigentlich zurzeit so ganz ohne Ostern? Du kämpfst vor dem jüngsten Gericht, denn Ostern ist der Western der Feiertage. Hei nun im Süßwarenregal, der Schokohasenkrieg. Vor ein paar Jahren schon hat dein Hersteller Lindt einen Konkurrenten verklagt, weil dessen Schokohase ebenfalls saß. Dein Mümmelnäschen witterte Verwechslungsgefahr, abgeschmettert vom Gericht. Begründung, Hasen können ja nur stehen, sitzen oder liegen. Die Zahl der Hasenpositionen ist also beschränkt und kein Alleinstellungsmerkmal. Bäm, das saß. Da mag man denken, wie kann man sich mit einem Hasen so zum Affen machen? Aber als Goldhäschen sitzt du eben in der Goldgrube. Seit Jamba keine Sparabos mehr verkauft, bist du der letzte überteuerte Klingelton der Republik mit deinem Glöckchen um den Hals. Diesmal ging es aber nicht um den Klingelton, sondern um deinen Goldton. Seit 70 Jahren golden, seit einem Vierteljahrhundert sogar unverändert. Die Goldfarbe hat Silberhochzeit. Sogar patentiert. Pantone Premium Metallics Coated 10126C heißt die genaue Bezeichnung, klingt mehr nach Zutat als nach Verpackung. Tja, Goldhase, an dir verdient man sich eine Goldnase. Was macht die Konkurrenz jetzt, die alten Osternestbeschmutzer? Die müssen ja nun andere Schokoladenseiten aufziehen. Statt Goldhase, Silberhase oder als Leitprodukt der Aluhase? Vielleicht ein Quadrathase oder ergreifen die alten Schokohasenfüße das Schokohasenpanier? Wir werden es sehen, lieber Goldhase. Das nächste Osterfest ist schließlich quasi um die Ecke und bis dahin lassen wir einfach die Häschenwitze wieder auferstehen. Moderne, zeitgemäße Häschenwitze, wie zum Beispiel, hat du Laktoseintoleranz, musst du Vorurteile abbauen. Es grüßt dich herzlich, dein Fan Christoph Azzone.
Der Brief der Woche von Christoph Azzone an den Goldhasen von Lindt. Abstände einhalten, arbeiten ohne großen Kontakt zu anderen Beschäftigten. Das ist in vielen Jobs gar nicht möglich, in den Produktionshallen zum Beispiel. Und deshalb gelten in vielen Unternehmen nach wie vor strenge Corona-Schutzvorschriften, auch für Beschäftigte, die längst voll geimpft sind. Das führt immer stärker zu Diskussionen in den Belegschaften und im Management zur Frage, welche Anreize geschaffen werden können, um die Impfquote in den Unternehmen zu erhöhen. Wolfgang Brauer hat in einem Unternehmen in Heilbronn nachgefragt, was zum Beispiel von einer Impfprämie zu halten ist.
Eine Impfprämie würde er nicht gut finden. Weil es kann doch nicht sein, der, wo die ganze Zeit gezögert hat, dass der belohnt wird, das würde als falsches Zeichen sein.
Thilo Fischer ist Betriebsratsvorsitzender beim Lebensmittelhersteller Knorr in Heilbronn. Etwa 500 Mitarbeiter wurden in den vergangenen Monaten vom Betriebsarzt geimpft. Am Freitag war der letzte Impftag. Wie hoch die Impfquote bei Knorr aber tatsächlich ist, weiß bisher niemand. Denn viele Beschäftigte waren beim Hausarzt oder in den Impfzentren. Personalleiterin Angela Bomberg hat deshalb Schwierigkeiten, die genaue Zahl zu ermitteln. Und eine Auskunftspflicht gibt es nicht.
Wir denken tatsächlich darüber nach, das auf freiwilliger Basis zu machen.
Zum Beispiel durch eine anonyme Umfrage. Bei einer hohen Impfquote könnten die Corona-Schutzmaßnahmen der Firma etwas gelockert werden. Denn für die sensible Lebensmittelproduktion hat Knorr noch schärfere Regelungen eingeführt als gesetzlich vorgeschrieben.
Natürlich Masken tragen, Schutzbrillen tragen war ein sehr großes Thema für die Mitarbeiter. Wir haben gestartet mit Fiebermessungen, wir haben Schichten getrennt, wir haben Durchlaufpläne durch die Kantine gemacht, um wirklich die Mitarbeiter auch diese Abstände wahren zu lassen. Also all das ist nur ein Ausschnitt der Maßnahmen, die tatsächlich gekommen sind.
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Auflagen zum Teil eine enorme Belastung. Ein Meister aus der Produktion.
Die Brille beschlägt, das ist so ein Klassiker, weil natürlich, wenn ich nicht sehe, was ich arbeite, kann ich schlecht arbeiten.
Auch sein Kollege Thomas Bauer, der seit 31 Jahren bei Knorr in der Produktion schafft, würde sich über Lockerungen freuen.
Mit Maske ist ganz schwierig, dann tut es an den Ohren hin weh und es ist echt lästig. Das Ideale für uns wäre, die Maske wegzukriegen. Wir haben 35 bis 40 Grad in der Produktion und dann mit einer Maske und Staub. Das ist extrem schwierig und schon erlebe ich, dem wird es Sinn machen.
Oft kommt es im Unternehmen zu Diskussionen zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften.
Und versucht dann halt so mit den Kollegen zu reden und zu sagen, wenn wir durchgeimpft sind, können wir die Maske vergessen und wir können vielleicht wieder in den Alltag wie früher. Und es hat beim einen oder anderen auch schon geklappt, dass er das dann angenommen hat.
Schön wäre es, zumindest für ein paar Wochen bei der Arbeit wieder durchatmen und sich auch freier bewegen zu können, meint Thomas Bauer. Denn im Herbst wird die Lage ohnehin schon wieder ganz anders aussehen, befürchtet Knorr-Betriebsratsvorsitzender Thilo Fischer.
Ich gehe natürlich davon aus, im schlimmsten Fall, wenn die Inzidenzzahlen nach den Ferienzeiten vielleicht steigen würde, dass auch wieder Sicherheitsvorgaben erhöht werden, dass dann das Thema, müsse das auch Geimpfte mitgehen, dass die wieder aufkommt.
Thilo Fischer, Betriebsratsvorsitzender bei der Heilbronner Firma Knorr. Ja, brauchen wir Impfanreize und umgekehrt Corona-Lockerungen für Geimpfte in Betrieben? Zumindest bis im Herbst sowieso wieder alles anders wird. Während wir hier noch diskutieren, werden in anderen Ländern schon Pflöcke eingeschlagen. In den USA zum Beispiel verlangen immer mehr Firmen von ihren Beschäftigten, sich impfen zu lassen. Auch Facebook und Google haben diese Woche die Ansage gemacht, wer im Firmenbüro arbeiten will, muss geimpft sein. In Deutschland steht das dagegen nicht zur Debatte. Simon Reif ist Gesundheitsexperte am Mannheimer Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Herr Reif, warum lehnen die Unternehmen in Deutschland eine Impfpflicht ab?
Ich glaube, das liegt nicht mal daran, dass die Unternehmen an sich die Impfpflicht ablehnen. Die Regierung hat gesagt, in Deutschland wird es keine Impfpflicht geben und da können jetzt die Unternehmen sich auch nicht drüber hinwegsetzen und für sich eine einführen.
Weniger als ein Drittel der Beschäftigten in Deutschland arbeitet momentan noch im Homeoffice. Das heißt, wir begegnen uns wieder häufiger bei der Arbeit. Und das führt, wie wir auch vorhin im Beitrag gehört haben, in einigen Betrieben schon jetzt zu Diskussionen in der Belegschaft zwischen Geimpften, die sich trotz Impfung noch an alle Maßnahmen halten müssen, und eben den Nicht-Geimpften. Wie viel Konfliktpotenzial hat diese Situation?
Ich glaube, da ist grundsätzlich sehr großes Konfliktpotenzial da, weil man sich ja genau am Arbeitsplatz im Betrieb nicht aussuchen kann, neben wem man steht. Und dann kommt natürlich hinzu, dass diese ganzen Maßnahmen wie Abstandsregeln, Maskenpflichten aus logischer Sicht eigentlich nicht nötig wären, wenn jetzt alle geimpft wären. Ich würde aber sagen, dass grundsätzlich nachdem auch alle, die noch ungeimpft sind, ja einen Test machen können, ob sie infiziert sind oder nicht, dann könnte man eigentlich sagen, dass wenn eine entsprechend hohe Impfquote erreicht ist, dann müssen halt alle anderen einen Test machen und dann wird man mittelfristig auf diese ganzen Maßnahmen auch verzichten können.
Viele Unternehmen waren sehr bemüht, ihre Belegschaft selbst zu impfen, doch die Betriebsärzte kamen eben spät zum Zug. Wie schwierig ist es für die Betriebe, jetzt überhaupt eine Impfquote im Unternehmen zu ermitteln?
Ich glaube, das ist total schwierig, eine Impfquote im Unternehmen zu ermitteln, weil die Unternehmen ja nicht wissen dürfen, ob ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft sind. Das, was Unternehmen machen können, ist niedrigschwellige Impfangebote ermöglichen, so wie das ja jetzt gesamtgesellschaftlich probiert wird. In Betrieben bieten sich da die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte an. Nur 30% der Unternehmen, die solche Ärzte haben, haben die auch in die Impfkampagne mit einbezogen. Das heißt, auf Seite der Unternehmen ist allein durch die Betriebsärzte noch viel Potenzial, Impfangebote zu schaffen. Und kleinere Unternehmen, die keine Betriebsärzte haben, können sicherlich auch mit den regionalen Gesundheitsanbietern zusammenarbeiten und dort dann Impftage anbieten.
Auf die Anreize möchte ich gleich noch zu sprechen kommen. Momentan ist die Corona-Arbeitsschutzverordnung das Maß aller Dinge in den Betrieben. Darin sind Abstands- und Maskenregeln formuliert. Die Verordnung gilt bis 10. September. Das heißt, die Unternehmen haben bei Lockerungen für Geimpfte nur einen kleinen Spielraum. Finden Sie das richtig oder sollte die Bundesregierung hier Anreize setzen, gezielt für Nicht-Geimpfte?
Ich denke, dass ein wichtiger Hebel ist, dass sobald alle Leute grundsätzlich die Möglichkeit hatten, sich impfen zu lassen, dass man das Leben für die, die sich bewusst gegen eine Impfung entschieden haben, ein bisschen schwerer machen kann. Das bedeutet zum Beispiel, dass man einen verpflichtenden Corona-Test mehrmals die Woche anbietet, der außerhalb der Arbeitszeit gemacht werden muss. Das wären so Kleinigkeiten, die dann doch nochmal für die ein oder andere den Anreiz, sich impfen zu lassen, erhöhen.
Sollten Unternehmen Ihrer Meinung nach auch Prämien ausloben, um die Impfbereitschaft zu erhöhen? Wäre das ein guter Anreiz? Wird ja gerade heiß diskutiert.
Ja, es gibt, glaube ich, auch so einige Einzelbeispiele, wo man das probiert hat. Grundsätzlich sind Prämien für Impfungen, denke ich, eine schlechte Idee. Einerseits wissen wir nicht so richtig, ob das auch wirkt. Und andererseits wollen wir nicht eine Situation schaffen, in der die Leute immer warten, bis es eine noch höhere Prämie oder einen noch höheren Bonus für was gibt, was eigentlich die Leute zu ihrem eigenen Vorteil tun, und zwar sich impfen zu lassen.
Das heißt, die sagen eher niedrigschwellige Angebote machen, dorthin gehen, vielleicht auch mit mobilen Impfteams, wo die Leute sind, auch in Unternehmen.
Genau, ich würde sagen, es gibt sehr viele einfache Möglichkeiten, die wir noch nicht gemacht haben. Wir wissen zum Beispiel, dass Menschen auf personalisierte Einladungen viel wahrscheinlicher reagieren als auf irgendwie eine Plakatwerbung, wo irgendein C-Promi mich zum Impfen einlädt. Wir wissen aus anderen Ländern, da wird einfach jeder angeschrieben oder jeder bekommt ein SMS mit einem zum Beispiel vorreservierten Impftermin. Und aus der Verhaltensökonomie wissen wir, dass solche Sachen wirken. Und ich bin relativ überzeugt, dass wir mit diesen einfachen Angeboten und mit einem leichten Druck dadurch, dass es eine Verpflichtung zu Tests, die was kosten, geben wird. Und das wird dann die Impfquote wahrscheinlich schon über die 70% der Bevölkerung heben.
Sagt Simon Reif, Gesundheitsexperte am Mannheimer Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Und das war SWR1 Arbeitsplatz mit Sina Rosenkranz. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls Sie mögen und es nicht schon längst getan haben, Sie können diesen Podcast abonnieren oder auch gerne weiterempfehlen. Wir würden uns darüber sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.
SWR1 Arbeitsplatz.